Radio 1. Nur für Erwachsene.
Es ist ungefähr ein Jahr her, dass der Fall Till Lindemann für Schlagzeilen gesorgt hat. Die Nordirin Shelby Lynn hatte damals den Skandal angestoßen. Nach einem Konzert in Vilnius berichtete die damals 24-Jährige in den sozialen Medien, dass sie für Sex mit dem Rammstein-Sänger gecastet worden sei. Und nach ihr meldeten sich dann auch weitere Frauen mit ähnlichen Erlebnissen.
Und dann gab es ein Ermittlungsverfahren. Das wurde recht schnell eingeleitet, aber auch recht schnell wieder eingestellt. Aber die Journalisten, die den Fall da vor einem Jahr publik gemacht haben, die haben weiter recherchiert. Lena Kampf und Daniel Drepper haben ihre Erkenntnisse jetzt in einem Buch zusammengefasst, das heißt Row Zero, Gewalt und Missbrauch in der Musikindustrie. Und wir sprechen jetzt mit Daniel Drepper.
Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
In Ihrem Buch wird ganz schnell klar, der Fall Lindemann ist kein Einzelfall. Wie verbreitet ist das Prinzip Row Zero oder auch das sogenannte Girl Scouting in der Musikindustrie?
Es ist sehr verbreitet, auf jeden Fall. Und es ist auch genreunabhängig. Also es ist jetzt nicht was ich jetzt rein auf Rock beschränken würde oder rein auf Rap beschränken würde. Wir haben ja mit mehr als 200 Menschen aus der Industrie gesprochen. Dazu gehören natürlich Fans, dazu gehören aber auch Mitarbeiterinnen, die auf Festivals, auf Konzerten unterwegs sind. Dazu gehören Manager, Leute aus Plattenfirmen. Und da kann man ganz klar sagen, klar ist Rammstein als so große Band, die in so großen Stadien spielt, die so viele Fans haben, mit diesem Konzept Row Zero, vorne der Graben zwischen Bühne und erster Reihe. Das kann natürlich nicht jeder so organisieren, auch nicht so industrialisiert, würde ich es jetzt mal nennen, organisieren, in kleinen Clubs oder ähnlichem. Aber dass Mitarbeiter zuständig sind oder waren, für Künstler, Frauen zu scouten, im Vorfeld auf Social Media oder auf den Konzerten selbst, das gibt es in allen Genres.
Zur Wahrheit muss man allerdings auch sagen, gehört auch, dass Sie mit Frauen gesprochen haben, die das völlig okay finden. Die sagen, ja, sie hätten Backstage die beste Zeit ihres Lebens gehabt. Und muss man auch noch dazu sagen, strafrechtlich waren die Vorwürfe gegen Lindemann nicht haltbar. Jetzt wurden aber natürlich auch Frauen traumatisiert. Was haben sie die da erlebt? Was ist das für eine Dynamik, in die da geraten sind?
Genau, das ist genau die Frage. Also natürlich ist erstmal grundsätzlich, kann jeder selbst entscheiden, mit wem er Sex haben möchte, in welchen Situationen er sich irgendwie bekannt machen möchte, was dann passieren soll. Ich glaube, die Frage ist eher, gibt es eine Möglichkeit auf Augenhöhe, das zu entscheiden? Wie findet man dorthin? Es gibt ja Berichte, auch jetzt im Buch natürlich, wo Frauen ausführlich erzählen, wie sie dort gelandet sind, wie sie auch vorher nicht transparent gemacht bekommen haben, was passiert dort. Klar ist ihnen auch im Zweifel bewusst gewesen, da kann was passieren, aber dann haben sie sich vielleicht überrumpelt gefühlt oder hatten das Gefühl, ich stehe jetzt hier vor dem Idol, was ich seit Jahren idolisiere, im Backstage und es fällt mir sehr schwer, Nein zu sagen, auch wenn ich im Nachhinein vielleicht denke, ah, das ist überhaupt nicht so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und diese Dynamik im Backstage zwischen Fans, die jemanden vergöttern seit langem und einem Superstar, jetzt nicht nur bezogen auf den Fall Till Lindemann, ist was, da fangen jetzt erst die Diskussionen langsam an.
Welche Folgen haben denn diese Erlebnisse für die Frauen oder können sie im schlimmsten Fall auch haben?
Das kommt natürlich ganz darauf an, in welcher Situation sich die Frauen dann befinden und wie problematisch sie das im Anschluss einschätzen. Wir haben mit den Frauen, mit denen wir auch im vergangenen Sommer für die Berichterstattung gesprochen haben, jetzt auch ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr später reflektiert, wie das für sie war. Sie sagen, dass es für sie wichtig war, das verarbeiten zu können, darüber sprechen zu können, dass diese Diskussionen möglich sind, weil viele der Frauen haben ja davor jahrelang nicht darüber gesprochen. Teilweise haben sie mit uns mehr oder weniger das erste Mal darüber gesprochen und hatten jahrelang das Gefühl, sie können nirgendwo damit hin. Mhm. Und das ist, glaube ich, was sich jetzt langsam entwickelt, dass wir diesen Raum bekommen, um über diese Fragen, Graubereich, vielleicht nicht strafrechtlich relevant, aber wollen wir das eigentlich in dieser Form unterstützen, dass wir darüber anfangen zu sprechen.
Jetzt ist das ja nichts Neues, ne? Und es war ja auch so ein Argument von manchen Stimmen, die gesagt haben, ah ja Gott, das ist halt Rock'n'Roll, das ist kein Kindergeburtstag da hinten Backstage, das gibt es seit den 60ern und es stimmt ja. Also so Leute, Sänger, Künstler wie Jagger oder Steven Tyler von Aerosmith haben öffentlich damit geprahlt, was mit Groupies zu machen. War das Groupietum in irgendeiner Weise mal unverdächtig?
Es wurde tatsächlich sehr stark romantisiert, jetzt auch in den Diskussionen des vergangenen Jahres. Und wurde gesagt, ja, das ist ja, wie Sie sagen, alles total bekannt. Aber wir haben uns ganz bewusst auch fürs Buch nochmal das Groupietum, die ursprünglich Ursprünge des Groupie-Tums angeschaut. Die Super-Groupies von damals und auch die Baby-Groupies, so haben sie sich ja genannt, die sehr jungen Frauen, die eigentlich keine Frauen waren, sondern Mädchen, die 13, 14, 15 Jahre alt waren und dann mit den genannten Stars geschlafen haben. Und die reflektieren natürlich heute da auch ganz anders drüber, als sie es vielleicht damals getan haben, als junge Mädchen und auch in einer ganz anderen Zeit. Und ich glaube, wenn man die Sachen, die damals passiert sind, aus heutiger Sicht nochmal liest, dann hat man ein ganz extremes Störgefühl. Und da sind tatsächlich Sachen passiert, die würden heute überhaupt nicht mehr gehen.
Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie, darum geht es in dem Buch Row Zero. Und wir reden darüber gleich weiter mit dem Co-Autor, dem Investigativjournalisten Daniel Trepper. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Dieser Mythos ist in der Realität ein misogynes System von Machtmissbrauch. Das wird deutlich in dem Buch Row Zero, das die beiden Investigativjournalisten Lena Kampf und Daniel Trepper geschrieben haben. Nach dem Fall Till Lindemann vor einem Jahr haben sie weiter recherchiert.
Herr Trepper, warum haben Sie eigentlich weiter recherchiert? Der Fall war doch zu den Akten gelegt.
Also erstmal ist es so, dass wir tatsächlich komplett neu auf die Musikindustrie geschaut haben. Wir haben davor gar nichts damit zu tun gehabt und haben durch den Fall Till Lindemann so einen ersten kleinen Blick reinbekommen und die Mauer hat sich so leicht geöffnet und dann haben sich tatsächlich relativ zügig Leute bei uns gemeldet, die gesagt haben, hey, wir haben eure Rammstein-Berichterstattung gelesen, wir haben die gesehen. Wir würden gern über mehr reden. Es gibt doch nicht nur Rammstein. Wir haben auch Erfahrung gemacht bei uns in der Plattenfirma oder mit anderen Künstlern. Können wir uns mit euch treffen? Und dann haben wir relativ schnell gesehen, dass da ein Bedarf besteht. Erstens, weil die Probleme da sind und zweitens, weil bisher kaum jemand darüber berichtet hat.
Jetzt sind Ihre Berichte in dem Buch, gerade aus dem Hip-Hop-Bereich, finde ich besonders ekelhaft. Aber diese Musiker haben ja auch so ein Image. Also sie sind die Outlaws, sie können alle haben, sie sind irgendwie die freizügigen Rebellen. Sind sie damit auch nicht, ich will nicht sagen Opfer, aber ja, dann vielleicht in Anführungsstrichen, einer Erwartungshaltung der Fans?
Ich glaube, das geht hin und her tatsächlich in beide Richtungen. Also erstmal erwarten wir als Gesellschaft, glaube ich, von großen Rap- und Rockstars eine gewisse Entgrenzung und eine Grenzüberschreitung. Das ist das Image, das ist schon immer das Image gewesen und das lässt sich gut verkaufen. Wir haben ja eine Reihe von Beispielen aufgeführt im Buch auch von Leuten, die nach Skandalen, die nach Gewalttätigkeiten, die nach Übergriffen danach erfolgreicher waren als vorher. Ich glaube, dass das eine Erwartungshaltung ist natürlich. Das ist aber auch was, wo man, glaube ich, relativ schnell dann als Star merkt und da haben auch viele immer wieder drüber gesprochen, mir wird sehr, sehr viel verziehen. Ich glaube, Bushido haben wir zitiert, der sagt, ich kann machen, was ich will, die Fans verzeihen mir alles. Also das ist auf jeden Fall was, was in der Musik besonders extrem ist, weil da die Bindung zum Star sehr emotional ist, oft über viele Jahre.
Und die Plattenlabel jetzt oder Konzertveranstalter, die ganze Tourcrew, inwiefern machen die da mit oder quasi sind selbst in diesem Machtmissbrauchssystem drin?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Abstufungen. Grundsätzlich ist natürlich so, dass die Musikindustrie ein sehr starfokussierter Betrieb ist. Wenige große Stars holen sehr große Teile des Geldes rein und viele sind dann davon abhängig. Wenn da jemand nicht mitmacht, eine Tourmanagerin oder ein Tourmanager oder ein Security Guard oder jemand auf einem Festival oder auch von einer Plattenfirma, dann ist relativ schnell die Möglichkeit da einfach zu wechseln und da wirklich Grenzen zu setzen, ist schwierig. Und gleichzeitig muss man sagen, gerade bei so häufig stark männlich besetzten Crews, die über Wochen und Monate unterwegs sind, die dann auch vielleicht so dieses verinnerlicht haben, wir sind auf Tour, wir ziehen zusammen los, wir sind hier eine Gruppe Männer und wir können dank des Stars möglicherweise Zugriff haben auf junge Frauen. Da gibt es auch genug Beispiele für, dass dann auch die Crew sich mit bedient und das dann natürlich unterstützt.
Jetzt Frauen abwertend zu sehen, beschränkt sich ja wahrscheinlich nicht nur auf die weiblichen Fans. Wie macht sich denn dieses misogyne Klima auch für Frauen generell in der Musikindustrie bemerkbar?
Ja, wir haben uns drei Machtgefälle quasi angeguckt. Das eine ist zwischen Künstler und Fan, das andere ist aber auch zwischen männlichen Chefs und weiblichen Mitarbeiterinnen in der Industrie und dann auch der Umgang mit Künstlerinnen in der Industrie. Wir haben wirklich mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, die gerade auch in der Industrie arbeiten als Frauen und die sagen, es gibt halt eine ganz starke tradierte, von Männern dominierte Struktur. Viele, die jetzt in Machtpositionen sind, sind eher in den 80er, 90er Jahren sozialisiert worden. Es gibt im Vergleich zur Außendarstellung der Industrie, die sich als sehr progressiv, als bunt, als divers darstellt, ist es innen eigentlich noch sehr hierarchisch und da ist es für die Frauen, die jetzt reinkommen, die jünger sind, die das vielleicht so nicht mehr akzeptieren wollen oder noch weniger akzeptieren wollen als die Frauen vorher, gar nicht leicht, Veränderungen herbeizuführen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass sich da in irgendeiner Weise nach Lindemann vielleicht jetzt in diesem Jahr schon was verändert hat? Oder braucht es noch?
Also was mich überrascht hat, ist, dass es wahnsinnig viele Diskussionen innerhalb der Branche dazu gibt. Das Wissen ist da, viele kennen das, aber es passiert halt hinter den Mauern der großen Plattenfirmen, beim dritten Bier, bei einer Veranstaltung der Musikindustrie, aber es passiert nicht öffentlich. Und wir hoffen, dass wir jetzt auch durch dieses Buch so einen Raum schaffen können, dass wir das, was da ist, in die Öffentlichkeit holen können und dadurch auch so ein bisschen so eine Baseline schaffen. Hier können wir jetzt nicht mehr hinter zurück. Das sind die Fakten und jetzt können wir vielleicht auf einem anderen Level diskutieren, auch als Gesellschaft.
Row Zero, Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie, heißt das Buch von Lena Kampf und Daniel Drepper und mit letzterem haben wir darüber gesprochen. Erschienen ist das Buch übrigens im Eichborn Verlag. Herr Drepper, vielen Dank.
Vielen Dank.